Herzlich grüß und willkommen, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, zu den Radioexerzitien, die wir diese Woche live aus dem Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu übertragen. Pater Hubertus Freiberg, der geistliche Rektor des Tagungshauses, wird uns in diesen Tagen begleiten und auf dem Weg führen. Wir möchten Sie einladen, mit uns gemeinsam den Weg zum Leben in Fülle zu entdecken in diesen Tagen und diesen Weg zu gehen. Wir haben heute schon gemeinsam die Heilige Messe gefeiert. Viele von Ihnen waren vielleicht schon mit dabei. Und jetzt gleich hören wir den ersten Vortrag von Pater Hubertus Freiberg zum Thema Der Weg zum Leben in Fülle. Wir laden Sie ein, dass Sie sich mit uns einstimmen mit einem Lobpreislied. Bitten wir den Herrn vor allem um die Gabe des Heiligen Geistes für unseren Exerzitienleiter und dass der Heilige Geist auch unsere Herzen öffne, dass all das, was der Herr säen möchte, das auf einen fruchtbaren Boden fallen kann, dass der Boden unseres Herzens bereitet ist für all das, was der Herr uns in diesen Tagen schenken möchte.
All die Fülle ist in dir, oh Herr.
Liebe Freunde von Radio Horeb, liebe Mitfeiernde oder Mitbetende hier im Tagungshaus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Das Leben in Fülle, so soll unser Leben eigentlich sein. Der Herr ist gekommen, dass wir die Fülle haben. Und wir haben jetzt in diesem Sommer festgestellt, so haben wir es gestern schon gesagt, dass die Fülle gar nicht so leicht zu ertragen ist, weil die Obsternte so gewaltig, zumindest bei uns hier im Allgäu, ist, dass jeder sagt, kannst du nicht was brauchen? Ich habe zu viel. Und das ist vielleicht auch, liebe Schwestern und Brüder, eigentlich ein wunderbares Zeugnis, dass wir als Getaufte auch in der Überfülle leben. Und dort, wo wir es für uns behalten, das Zeug vermodert, vergammelt und man es wegschmeißen muss. Sprich, es kommt nicht zutage außer Moder und Gestank. Das erleben wir ja, wenn wir sündigen. Und dort, wo wir uns verschenken, dort, wo wir das, was wir schon empfangen haben, weitergeben, dort merken wir, da ist wirklich Fülle. Und andere können sich anstecken lassen. Ich begrüße Sie hier in diesem Tagungshaus. Es gehört zum Eigenbetrieb der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und wir haben hier wie ein kleines Gebetshaus, wo wir die eucharistische Anbetung pflegen. Ein Zeichen dafür, die Fülle der Gnade Gottes ist anwesend, gegenwärtig und wir verehren den Herrn, wir preisen ihn mit Maria. Das andere ist, wir nennen auch dieses Haus Ort heilender Begegnung, damit die Mitarbeiter, die Gäste, die Menschen hierher kommen, auch diese Erfahrung machen, indem wir auf den Herrn schauen, können wir anders einander begegnen, als wenn wir nur uns auf uns selber schauen. Denn dort, wo wir gemeinsam ein Ziel vor Augen haben, nämlich das ewige Leben haben, sind wir wie eine, ich nenne es jetzt ein bisschen platt, eine Selbsthilfegruppe, die sich auf den Weg macht, das Ziel zu erreichen. Und wenn wir uns so verstehen, liebe Schwestern und Brüder, dann merken wir auch, dass das da keiner mehr der Bessere oder der Schlechtere ist, sondern dass wir uns gegenseitig mit den Begabungen, die wir haben, helfen. Ich erinnere mich, ich war mal in einer Schwesterngemeinschaft, wo ich Exerzitien gab und da erzählte ich auch das und fragte die Schwestern, können Sie sich nicht vorstellen, sich als Selbsthilfegruppe zu benennen? Und da war also helle Empörung, so, na, das ist ja gar nicht und das hört sich ja so negativ an und wir sind ja nicht krank und wir sind ja nicht so. Und natürlich sind wir krank durch die Sünde. Und die schwächt uns auch. Das erleben wir, wenn wir Zeitungen lesen, das erleben wir in den Gemeinden, wenn es um Rangelei gibt, wenn es um Streitereien gibt, wer wird mehr bevorzugt, in welcher Gemeinde ist wie viel oft Gottesdienst und warum bei uns nicht, welche Gruppe von Frauen ist die wichtigere, welche zu welcher geht der Pfarrer öfters. Also da merken wir, dass wir uns im Klein-Klein so oft aufhalten, dass wir die Fülle gar nicht erkennen, dass wir gar nicht dieses Miteinander wahrnehmen. Bei uns im Tagungshaus kann man eben auch ganz normal Tagungen machen, Alle Gruppen, die das möchten, können dieses tun, die nicht dezidiert antikatholisch sind natürlich. Und es ist einfach auch ein Drei-Sterne-Hotel, in dem man übernachten kann und das herrliche Allgäu genießen kann. Hier ist jetzt eine große Gruppe von Exerzitanten, die ein bisschen wehmütig hinausschaut, weil bei uns ist das Wetter so schön, dass man eigentlich schade findet, jetzt in der Stube sein zu müssen. Also diejenigen, die eine Radio-App haben und draußen spazieren gehen können und jetzt die Schönheit der Natur und das Vorträge mithören können, die haben es natürlich ganz gut. Man wird auch die Gottesdienste und die Vorträge auf unserer Facebook-Seite auch gestreamt bekommen, sodass man auch Bild sehen kann. Also wer da mal hineinschauen möchte, kann das auch gerne tun. Ich bin gekommen, damit Sie die Fülle haben. Und ich nehme an, dass wir Exerzitien machen, weil wir ja eigentlich im Defizit leben. Eigentlich leben wir und denken, wir haben diese Fülle nicht. Es sollte ein bisschen mehr sein. Und da merken wir schon, dass wir in der Gefahr sind, Gott zuzutrauen, dass er uns nicht alles gibt. Wenn ich denke, ich habe zu wenig, sage ich ja gleichzeitig, der Gott, der hat noch was in der Tasche, was er nicht rausrückt. Und da sind wir in der Gefahr, dass unsere Gebetsanstrengungen auch sind, wo wir denken, jetzt je mehr wir machen, umso mehr rückt er das vielleicht raus. Das ist so, wie wenn man einen Großvater hat, der ein bisschen geizig ist und die kleine Enkelin sich auf den Großvaterschoß setzt und dem Großvater am Bart krault, bis er endlich das Taschengeld rausrückt. Da merken wir, dass wenn wir so von Gott denken, dass wir da natürlich weit weg von dem sind, was wir entdecken dürfen, wenn wir vor dem Kreuz sind. Wenn wir aufs Kreuz schauen, dann sehen wir, Gott hat alles uns gegeben. Er hat sich ganz selbst geschenkt. Was könnte er noch mehr geben als sich selber? Ja. Und das ist ja das Unglaubliche auch, was wir erleben, wenn wir die Eucharistie empfangen, dass wir da Gott selbst empfangen dürfen. Ja. Mit seiner ganzen Fülle, mit seiner ganzen Liebe, mit seiner ganzen Hingabe, mit allem, was er ist, was ihn ausmacht, das schenkt er uns. Manchmal mit einem trockenen Schwamm. Viele von Ihnen sind ja auch im Haushalt beschäftigt. Und da merkt man in einem trockenen Schwamm, wenn man da Wasser mit aufsaugen will, funktioniert es nicht. Da ist der Schwamm zu trocken, der saugt nichts auf. Der muss erst kräftig feucht gemacht werden. Und wenn er dann kräftig feucht ist, dann kann er auch etwas aufsaugen. Und so glaube ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir immer wieder mal in dieser Situation sind, dass der Schwamm unserer Seele, nenne ich es jetzt einmal, langsam austrocknet und wir deswegen auch diese Gnade Gottes gar nicht aufsaugen können. Und wir dann darum ditchen, weiß nicht, wie man das oft richtig eigentlich sagt, um dann versuchen, etwas aufzunehmen dabei, wenn wir uns hineingeben in diese Liebe Gottes, in die Seitenwunde Jesu, da gibt es ja diese Andachten auch, wo wir uns in die Wunden Jesu hineinlegen, was, wenn wir es natürlich als konkrete Wunde verstehen, eher etwas befremdlich für uns scheint. Aber dort, wo wir sagen, Gott macht sein Herz für dich auf, und da können wir uns hineinlegen, ja, dann merken wir eben, da können wir uns in die Fülle hineinbaden, in diese Gnade. Bei uns in der Kapelle ist ja der Altar mit einem großen Schlitz unten drin. Und für viele Hausfrauen ist es unmöglich, was ist denn da für ein Zeug da unten drunter? Und diesen Schlitz nenne ich den Briefkasten des lieben Gottes, weil da die Menschen, die zu uns kommen oder auch uns schicken, ihre Gebetsanliegen, die stecken die da unten rein, sodass wir auch die Heilige Messe für diese Gebetsanliegen feiern. Und auch die Anbeter, die ja mittwochs, donnerstags und freitags bei uns den ganzen Tag die eucharistische Anbetung halten, die beten auch in diesen Anliegen. Das heißt, wir dürfen alles vor den Herrn bringen, ihm hineinbegeben um dann zu merken, je mehr ich mich ihm verschenke, umso mehr bin ich letztendlich der Beschenkte. Das merken Sie ja auch, dass dort, wo Sie jemanden eine Freude vorbereiten, die Vorfreude meistens die beste ist. Ja, weil man schon so lange tätig ist. Ich war in Villingen, einer Hochburg der Fasnet, beschäftigt. Da haben die Frauen meistens im September begonnen, sich auf die Frauenfasnet vorzubereiten, auf einen Abend. Vom September bis zur Fasnet wurde dann eingeübt, verschiedene Sachen. Und da habe ich gelernt, dass der Mensch eben klug ist. Er bereitet sich lange darauf vor, um etwas Schönes zu erleben. Und das ist, glaube ich, auch die Ermutigung, dass unser Leben eigentlich diese Vorbereitungszeit auf die Herrlichkeit Gottes ist und dass wir uns jetzt freuen können und diese Freude, die uns dann im Himmel erwartet, die können wir uns gar nicht vorstellen. Da sind wir viel zu begrenzt mit unseren Begabungen, mit unseren Vorstellungen, mit unserem Hirn, dass wir das erahnen könnten, wie wunderbar und wie schön das ist. Aber uns vorzubereiten auf den Herrn, und da frage ich mich manchmal, was machen wir eigentlich, wenn wir das Evangelium in der Messe hören? Oder was machen Sie, wenn Sie zur Messe gehen? Wie bereiten wir uns auf die Begegnung mit dem Herrn vor? Ja? Wird das im Vorbeigehen mitgenommen und ist halt auch recht und gehört halt auch irgendwie dazu und beim Evangelium, das läuft an einem so vorbei? Oder wie könnten wir es zum Beispiel machen, uns zu bereiten, dass wir wirklich ganz aufnahmefähig sind? Und da, liebe Hörer von Radio Horeb, haben wir hier jetzt im Haus die Tage Schweigen. Nicht um einfach still zu sein und den Mund zu halten, sondern um Hörende zu werden. Das heißt, wie Maria, heute ist ja das Fest Mariennamen, dass wir mit Maria hörend werden, dass alles das, was uns an Störfeuer, an Gedanken, die uns hindern, eigentlich uns ganz auf den Herrn einzustellen, dass wir das mehr und mehr erlösen können, um ganz empfangsbereit zu sein. Und da schlage ich Ihnen vor, die Sie jetzt die Tage vielleicht am Radio dauerhaft die Exerzitien mitmachen wollen, dass Sie versuchen, eben nicht einfach Geschäft wie üblich zu machen, sondern dass Sie sich wirklich versuchen, auch stille Zeiten zu nehmen, dass Sie möglichst wenig Termine sich jetzt in diese Tage hineinlegen, sondern dass Sie sich auch wirklich die einzelnen Bibelstellen dann zu Hause auch gut betrachten können und in der Tat Zeit nehmen, damit es wirklich in Ihnen auch wirksam sein kann. Eine meiner schönsten Zeugnisse, die ich über die Radioexerzitien höre und die mich auch am meisten begleiten, da gibt es viele sehr beeindruckende Zeugnisse von Heilungen bis hin zu allen möglichen Menschen, die in der ganzen Welt übers Internet oder so die Exerzitien gehört haben. Wir sind ja, glaube ich, beim 6. Mal, wo wir die Live-Exerzitien hier machen. Und vor einigen Jahren hatten wir die Exerzitien zum Thema Vergebung, Versöhnung und Verzeihung. Und da schrieb mir eine evangelische Pfarrerin, auch beeindruckend, wer alles Radio Horeb hört, eine evangelische Pfarrerin schrieb mir, dass sie diese Exerzitien mitgemacht habe und sie hat 20 Jahre lang mit ihrem Vater keinen Kontakt mehr gehabt, weil sie sich so gestritten haben. Und kurz nach diesen Exerzitien, so schrieb sie, meldete sich ihre Mutter, mit der sie losen Kontakt hatte, dass der Vater ins Krankenhaus gekommen sei und vermutlich im Sterben läge, ob sie nicht doch noch über ihren Schatten springen wollte und kommen wollte. Und wie wir Kinder halt manchmal sind, dann hat sie erstmal aufs Trotz gesagt, nein, das nicht. Und dann ist sie aber doch nochmal begegnet, was sie gehört hat in diesen Tagen der Radioexerzitien. Und daher ist es so großartig, dass Radio Horeb diese Exerzitien ja viermal im Jahr macht, dass wir wirklich zu Hause, auch im Alltag, immer wieder angestoßen werden. Was ist geschehen? Sie hat sich überlegt, dass dort, wo Vergebung möglich ist, auch Freiheit geschieht. Sie hat sich also das zu Herzen genommen und ist mit bangem Herzen ins Krankenhaus gefahren und hat sich vorgenommen, als erstes verzeihe ich meinem Vater, dass ich ihm sage, ich verzeihe ihm all das, was er... Nein, falsch. Dass sie als erstes bittet, dass der Vater ihr verzeiht für all das, was sie an negativen Gedanken und Worten über ihn auch gesagt hat. Und dann konnte sie ihm sagen, ich verzeihe dir. Und sie hatten dann noch, so beschreibt sie es, einige Tage voller Glück, dass sie wieder zusammengefunden sind. Ein ganz kleines, unbeschreibliches, für mich anrührendes Zeugnis, wie durch solche Exerzitien, die ja relativ unscheinbar sind, wenn man sie am Radio hört, doch so eine tiefgreifende, wunderbare Erfahrung schenken können. Da dachte ich mir schon, also schon alleine für diese eine Hörerin hat sich dieser ganze Aufwand, den ja Radio Horeb dann auch betreibt, dass das übertragen wird, war sinnvoll dafür. Wir sind ja sehr dankbar hier im Haus, dass wir mittlerweile die Einrichtung haben, dass direkt vom Haus Gottesdienste und Veranstaltungen übertragen werden. So werden die, ist der Aufwand immer weniger. Wir sind noch gerade in den letzten Zügen, dass all die Anlage, die hier errichtet worden ist, klappt, sodass Sie in Zukunft auch die Gottesdienste oder andere Dinge von uns hier direkt mithören können. Leben in Fülle. Leben wir im Mangel? Haben wir zu wenig? Was braucht's? Was braucht es, damit wir Frieden haben? Denn letztendlich ist der Mensch, der im Mangel lebt, derjenige, der im Unfrieden mit sich und mit seiner Situation lebt. Das heißt, es kann sich ein Kind über ein Spielzeug mehr freuen, und wir würden sagen, mein Güte, das arme Kind, das hat ja bloß euer Spielzeug, oje, oje, aber es freut sich vielleicht mehr als das andere Kind, was 25 verschiedene großartigste Geschichten hat und das auf das 26. wartet. Da sind die 25 nicht mehr interessant, jetzt braucht es das 26. Das heißt, es hängt sehr stark nicht von den äußeren Umständen ab, dass wir Frieden haben. Jemand, der unzufrieden ist, dem können Sie ein goldenes Bett hinstellen oder was auch immer. Wenn der per se unzufrieden ist, wird er nicht zufriedenzustellen sein. Das zeigt aber erst einmal, dass unsere Seele auf die Fülle hin ausgerichtet ist. Wenn wir sagen, im Buch Genesis heißt es ja, wir sind Abbild Gottes, ja, dann haben wir also das göttliche Leben in uns und die Seele ist auf Gott hin ausgerichtet und weiß, dass von dort her alle Fülle kommt. Ich mache auch ein Beispiel für Beziehungen. Wenn ein Mensch sich selber nicht annehmen kann und sich selbst nicht liebt, wird es für den Ehepartner sehr schwierig sein, dem zu vermitteln, du bist von mir geliebt. Sondern wir müssen wirklich einander helfen, dass wir zutrauen, dass Gott uns nicht falsch geschaffen hat. Dass er mit uns keinen Fehler gemacht hat, sondern dass unsere Seele wirklich auf den Herrn hin ausgerichtet ist und deswegen kommt letztendlich vom Herrn her die Befriedung unserer Sehnsucht. Wir können sie nirgends stillen. Und das ist ja das Thema der Süchte. Ja? Ein Mensch, wir verurteilen ja Menschen sehr schnell, die in Süchte geraten. Aber letztendlich drückt sich das aus, dass dieser Mensch diese Sehnsucht spürt und sie versucht irgendwie zu stillen, aber noch nicht den richtigen Weg gefunden hat. Und das dann wirklich fatal ist und schrecklich ist, wenn es so weit ist, dass er sich aus eigener Entscheidung heraus nicht mehr aus dieser Sucht heraus befreien kann. Da braucht es dann therapeutische Hilfe so weiter. Also noch einmal, wir sind also wie ein Abbild Gottes, unsere Seele ist geprägt. Und da möchte ich, weil gerade heute dieser Feiertag ist, vom heiligen Ludwig Maria Grignon de Montfort ein Bild benennen. Er nennt Maria Form Gottes. Und zwar sei Maria die Form, in die Gott Christus eingegossen hat. Und er dadurch sein Menschsein bekommen hat durch Maria. Und so können wir sagen, auch wir sind das Urbild des Menschen ist Maria und wir dürfen uns da hinein formen lassen, dass unsere wirkliche Form wir überhaupt finden. Wir singen im Lied, im Schauen deines Bildes, da werden wir verwandelt, da werden wir verwandelt in dein Bild. Das bedeutet doch, dass dort, wo wir uns prägen lassen durch Äußeres, auch unser Inneres verändert wird. Und wenn wir nur in unseren negativen Dingen herumschauen, dann kann es natürlich passieren, dass wir uns durch dieses Negative so prägen lassen, dass das Urbild, das in uns hineingelegt ist, überlagert wird. Das wird zugekleistert, verschüttet, könnten wir sagen. Das Urbild, das Gott in unser Herz hineingelegt hat, ist, dass wir wirklich Abbild des Vaters sind. Und das gilt es, durch uns durchscheinen zu lassen. Wir leben ja sehr stark vom Nachahmen. Sie kennen diese scheußliche Geschichte, ich meine, dass es Karl der Große war, der herausfinden wollte, welches die Ursprache des Menschen ist. Und da wird berichtet, dass er, ich meine, es waren 12, eine ganze Reihe von Kindern direkt nach der Geburt den Müttern weggenommen hat und sie von Ammen großziehen ließ, denen bei Todesstrafe verboten war, mit den Kindern zu sprechen. Weil er herauskriegen wollte, welche Sprache ist in diesen Kindern drin und welches ist die Ursprache. Und die Kinder sind alle nach einigen Jahren gestorben. Das heißt, in uns ist nicht Sprache per se drin, sondern wir ahmen Muttersprache, daher kommt auch das Wort, Muttersprache nach. Und dadurch lernen wir die Sprache im Nachahmen. Ich habe gerade von meinen Großneffen, Zwillinge, wunderbar, ein herrliches Video geschickt bekommen, wo einer der beiden in Vaters Schuhen durch die Wohnung stapft. Sie können gerade so laufen und jetzt fangen sie an, in Vaters Schuhe da herumzuspazieren. Ein wunderbares Bild, das wir letztendlich durch Nachahmen lernen. Ja. Und daher ist es gut, wenn wir uns Vorbilder nehmen, wie die Heiligen zum Beispiel, die wir nachahmen möchten, um daran zu reifen und zu wachsen. Daher gibt es auch dieses alte Sprichwort, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Ja. Also auch da merken wir, und da sehen wir auch, wie wichtig Freundschaften sind, dass wir auch dadurch geprägt werden. Wir werden nicht nur von unseren Eltern geprägt. Das ist sicherlich die erste Zeit so. Dann vermutlich von den Erziehern in der Schule, dann am Anfang mal zumindest von den Lehrern und dann kommt es bald, dass wir uns von Klassenkameraden oder irgendwelchen anderen größeren Jugendlichen mehr prägen lassen als von zu Hause. Und drum ist es so wichtig, dass wir tatsächlich von Anfang an uns bewusst machen, keine Handlung, kein Wort, kein Tun, was ich tue, ist für mich alleine. Sondern es hat immer Auswirkungen auch nach außen und es hat immer Auswirkungen auch auf andere hin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier beim Nachbarn über den Zaun klettere und beim Nachbar einen Apfel stehlen würde und das drei Ministranten, die gerade auf der anderen Seite sind, sehen, der Pater klettert über den Zaun und klaut Apfel, dann kann ich denen ja nie mehr im Leben sagen, seid ehrlich und klaut nicht. Sondern die können immer sagen, der Pater tut's auch. Ja? Einmal über den Zaun geklettert und schon gleich jemand geprägt, vielleicht fürs Leben. Das erschauert mich immer ein bisschen, weil ich denke, meine Güte, da darfst du ja gar nichts mehr machen. Ja? Und das ist auch die Sorge, oje, was denken auch Menschen, weil viele deuten das auch schlecht. Es könnte ja sein, dass ich mit dem Nachbar verabredet habe, wir teilen uns den Apfelbaum, weil er kann gar nicht alle aufessen und ich kletter da immer drüber, weil das meine sportliche Ertüchtigung ist. Und ich hole mir jeden Tag einen Apfel, weil der Pfarrer Kneipp, glaube ich, ja gesagt hat, ein Apfel am Tag ersetzt den Arzt. Ja? Also man könnte es auch ganz anders deuten wollen. Ja? Aber das ist die Einladung für uns, wahrzunehmen, an was mache ich mich eigentlich fest und von was lasse ich mich prägen. Ich erinnere mich an eine Bekannte von mir, die sehr unerwartet, unehelich ein Kind empfangen hatte. Und da sprach ein Onkel mit ihr über dieses Thema und ob nicht Abtreibung auch ein Thema sein könnte. Und da wurde sie ganz zornig und hat gesagt, ich verbiete dir so vor meinem Kind zu sprechen. Ja, dass dieses Kind selbst im Mutterleib diese Ablehnung nicht wahrnimmt. Ja, da hat sie gesorgt von Anfang an für dieses Kind. Und so können wir uns auch fragen, wie sorgst du eigentlich für dein eigenes inneres Kind? Wie sorgst du für dich selber? Was hörst du dir alles an? Wie fühlst du dich auch mit Informationen und Negativen, ja, das dich selber prägt und auch schädigt? Wenn wir also sagen, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben, ist letztendlich unser Leben, unser irdisches, biologisches Leben hier, die Einübung, Gott zuzutrauen, dass er wirklich die Fülle für mich bereitet. Und was heißt Fülle? Fülle heißt nicht unbedingt üppig. Fülle heißt nicht überfließend, sondern was bedeutet es, das Leben in Fülle zu haben? Wie stellen Sie sich's vor? Wenn Sie jetzt sagen könnten, jetzt weiß ich, wie ich Leben in Fülle mache. Ja. In der weltlichen Welt fragt man sich immer, was würdest du machen, wenn du jetzt im Lotto 30 Millionen gewinnen würdest? Ja. Da sage ich immer, ich täte zu Tode erschrecken, ich wüsste gar nicht, was ich damit machen soll. Ja, das wäre ja nur Geschäft und Arbeit, was machst du denn da damit? Ja? Du kannst es nicht verbeißen und du kannst es nichts machen. Drum sind ja nicht wenige Lottomillionäre nach relativ überschaubarer Zeit dann wieder so arm wie am Anfang, weil sie mit der Fülle nicht anfangen können. Ja? Was würdest du, ab wann könntest du sagen, mein Leben ist erfüllt, sage ich jetzt einmal. Was schenkt dir Erfüllung? Wie gehst du dieses an? Möchtest du erfüllt sein? Oder möchtest du eigentlich gerne leiden? Ich erzähle immer die Geschichte, die wahrscheinlich schon in allen Exerzitien Sie schon mal gehört haben. Ich erzähle sie trotzdem nochmal, weil ich sie so typisch finde für unser Erhalten. Eine alte Dame mit zwei Stöcken, schwer gehend, bei uns kaum ins Haus kommend. Ich versuche im nächsten Zimmer Platz zu haben, dass wir da uns hinsetzen können, dass sie nicht weit geht. Erzählt mir, dass es ihr ganz schlecht geht. Und dass sie von ihrem Mann weggeschickt worden ist ins Altersheim nach Kempten. Das ist so eine dreiviertel halbe Stunde von uns hier weg. Und sie kein Geld habe. Sie kam mit dem Taxi. Dann sage ich, Sie haben kein Geld und fahren dann Taxi. Das ist ja schon beeindruckend. Ja. Und dann erzählte sie eben, dass es ihr so schlecht geht in dieser Stadt, weil alle Menschen gegen sie sind. Ich weiß nicht, Kempten hat vielleicht 50.000 Einwohner. Also ich sage mal, schon groß. Und ich sagte dann, also Leutkirch hat die Stadt selber, hat 11.000 Einwohner. Ich wohne hier seit 10 Jahren, mich kennen vielleicht 500 Leute. Wie haben Sie denn es geschafft, innerhalb von einem halben Jahr, dass 50.000 Menschen gegen Sie sind? Daraufhin sprang sie auf, nahm ihre Stöcke und rannte aus dem Zimmer. Ich dachte zuerst Spontanheilung. Aber ich hatte dann den klaren Eindruck, das ist ein Mensch, der es liebt, anderen ihr Leiden zu erzählen. Mir geht es so schlecht, also bemitleidet zu werden. Je schlechter mir es geht, umso mehr bemitleidet werde ich. Und das ist ja häufig so mit Krankheit. Wir sprechen ja nicht so oft etwas miteinander. Aber wenn es um Krankheiten geht, dann sind wir plötzlich ganz in, oh je, du hast schon eine Herzgeschichte, ja, war es auch noch, und welche Medizin, und da weiß ich aber auch noch einen Doktor. Und plötzlich ist man in Mitte im Interesse der Menschen, und über Krankheit kann man sich dann ganz viele Streicheleinheiten holen. Ja. Also daher auch diese Frage, brauche ich eigentlich meine Nöte, damit ich was erzählen kann oder gut ankomme oder so auch. Ist es denn wirklich eine Not? Ja. Alle Menschen sind gegen mich. Das sind vielleicht 2, 3, mit denen man Streit hat, aber ich sage, alle Menschen sind gegen mich. Ja. Ich habe gar kein Geld, ja vielleicht nicht für die Schiffsreise 6 Wochen um die Welt. Aber was heißt denn das? Das habe ich alles nicht. Ja? Oder so, oder mir geht's ganz schlecht. Ja, was geht dir schlecht? Dann hört sich's an, dass das Knie vielleicht kaputt ist. Aber das ist das Einzige, was eben nicht funktioniert. Aber es geht einem ganz schlecht. Ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, der es am Knie hat. Das ist jeder Schmerz, ist die Not in sich selber auch, logisch. Aber es ist, wir neigen dazu, Probleme so zu benennen und so in den Fokus unserer Aufmerksamkeit zu nehmen, dass wir alles andere nicht mehr wahrnehmen. Und ich glaube, dass uns diese Exerzitien helfen sollen, auch aufmerksam zu sein für wirklich mein Umfeld, dass ich das wahrnehmen kann. Ja? Dass ich mich erfreuen kann an dem, was um mich herum ist. Und da ist sicherlich ein Aspekt, wir haben das auch schon immer wieder mal benannt, die Frage des Dankens. Ja, wie kann ich einüben? Wie kann ich einüben, dass ich wirklich ein Mensch der Wahrnehmung bin? Und wenn wir die Dinge nicht mehr einfach selbstverständlich nehmen, sondern ich mir einübe, da danke ich Gott dafür oder ich danke meinem Mann oder meiner Frau dafür oder meinen Kindern oder meinem Pfleger oder meinem Nachbarn, dann merken wir plötzlich, dort, wo ich einübe zu danken, merke ich ja auch, dass ich ein Beschenkter bin. Ja? Wenn ich alles selbstverständlich finde, dann finde ich immer noch einen Mangel, wo ich sagen kann, ah, das ist aber nicht so richtig. Ja? Da kann Ihr Nachbarn ihr im Winter die ganze Hofeinfahrt jedes Mal schippen mit 85. Macht er das Ihnen noch, weil er so rührend ist? Und irgendwann sagen Sie, aber der Weg hätte ich auch noch machen können. Ja? Also es gilt, wirklich diesen Blick zu verändern, zu sagen, ja, ich möchte gerne wirklich ein Schauender werden, um in diesem Dank auf Gott hin wirklich wahrzunehmen, dass letztendlich in jeder Sekunde Gott sich mir anbietet, um zu zeigen, ich bin doch da für dich. Mach's doch mit mir. Und da können wir in der Tat durch Begegnungen, durch Erfahrungen, können wir wirklich die Erfahrung machen, Gott lässt mich nicht allein. Der Psalmist schreibt im Psalm 16, das ist ein Gebet, das ich gerne Ihnen noch vorlese, behüte mich Gott, denn ich vertraue dir. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, mein ganzes Glück bist du allein. An den Heiligen im Lande, den Herrlichen, an ihnen nur habe ich mein Gefallen. Viele Schmerzen leidet, wer fremden Göttern folgt. Ich will ihnen nicht opfern, ich nehme ihren Namen nicht auf meine Lippen. Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher, du hältst mein Los in deinen Händen. Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu, ja, mein Erbe gefällt mir gut. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz in der Nacht. Ich habe den Herrn beständig vor Augen, er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis, du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit. Das ist doch ein großartiger Psalm, der Psalm 16, den lade ich ein, dass Sie den heute den Tag über mal bedenken. Auf Ihren Zimmern, oder Sie haben sicher auch die Bibel dabei, aber auf Ihren Zimmern liegt auch eine Heilige Schrift, oder Sie haben zu Hause auch eine Bibel, oder wenn Sie das nicht hätten, könnte es im Gotteslob auch ein Psalm vorkommen, oder Sie können auch über bibleserver.de können Sie auch die Bibel lesen in verschiedensten Sprachen und Übersetzungen. Also Sie können, wenn Sie es wirklich sich aufmachen, diesen Psalm 16 entdecken. Und vielleicht können Sie diesen Psalm einmal mit Ihren Worten umschreiben. Ja, das sind ja manche Worte, die uns fremd sind und nicht so geläufig, dass Sie versuchen, einfach diesen Psalm mit Ihren Worten zu beschreiben. Sie müssen es dann nicht vorlesen, ich kontrolliere es auch nicht, sondern es ist einfach, dass wir entdecken, das kann ich gar nicht sagen. Mein ganzes Glück bist du. Wie viele Mütter sagen mir, also das einzige Sinn in meinem Leben sind noch meine Kinder. Das ist sehr schrecklich. Schon allein für die Kinder. Ja? Naja, die Kinder sind verantwortlich für das Glück der Mutter. Also der muss eine gute Schule machen, der muss eine gute Frau oder einen Mann mit heimbringen oder am besten gar nicht, sondern daheim bleiben und so weiter und so weiter. Ja? Also dieser nett gemeinte Ausdruck ist verräterisch. Du bist mein ganzes Glück. Der Psalmist sagt, mein ganzes Glück bist du allein. Ja? Und das entspannt uns ja auch total. Ja? Wenn jetzt mein Kind nicht mein absolutes Glück ist, dann muss ich mich auch nicht aufregen, wenn der jetzt in der Schule einen Dreier mit nach Hause bringt. Weil das ist nicht mein Vorzeige. Ich habe das Kind ja nicht anvertraut bekommen von Gott, dass ich mich mit dem Kind wichtig mache. Ja. Meine Mutter kam immer. Meine Mutter, im letzten Jahrhundert lebend, kam immer vom Kaffeeklatsch mit sehr vornehmen Damen aus dem Dörfchen, wo ich daherkomme. Und da erzählten die Damen mit großer Freude, was ihre Kinder alles für tolle Noten haben. Und jede Dame zog noch mal ein Ass aus dem Ärmel und klatschte es auf den Tisch und sagte, also meiner hat jetzt aber schon wieder ein Einser geschrieben. Und meine arme Mutter litt zum einen darunter, dass ihre Kinder alle furchtbar Schwäbisch sprechen und zum anderen, sie kam aus Berlin, und zum anderen litt sie darunter, dass sie leider gar keine Asse im Ärmel hatte, weil wir leider schulisch alle nicht die glücklichste Vergangenheit haben. Und wie leicht wäre es für meine Mutter gewesen, wenn sie gesagt hätte, das freut mich aber, dass ihr Sohn so gut ist, ja? Sich mit den anderen hätte mitfreuen können, aber sie hat sich eigentlich schrecklich geärgert, dass sie nie sagen konnte, meiner hat auch einen Einser. Ja? Das kam, glaube ich, nicht einmal in Religion vor. So, ja. Nein. Also mein ganzes Glück bist du allein. Wer ist mein ganzes Glück? Das müssen wir heute mal nachschauen. Weil wenn wir da auf der falschen Fährte sind, kaufen wir uns permanente Enttäuschung ein. Ja? Dann kann der Herr mit einer riesen Kanone Glück dastehen und uns vollschießen, das ist ein schlechtes Bild, überschütten, jetzt habe ich es, überschütten. Und wir sind wie ein trockener Schwamm, der das gar nicht aufnehmen kann, weil wir unser Glück erwarten von diesem armen Enkel, der sich schon wieder nicht an Weihnachten gemeldet hat. Also verzeihen Sie, wenn ich so spitze Bemerkungen zwischendrin habe, die müssen Sie mir leider verzeihen. Ich übe zwar daran, dass es manchmal besser geht, aber so. Also der Psalm 16, mein ganzes Glück bist du allein. Ja? Gott, ich vertraue dir. Vielleicht sind diese zwei Sätze, würden schon reichen, diesen Tag über zu bedenken, kann ich wirklich Gott vertrauen? Und woher kommt mir Glück? Das wollen wir kurz bedenken, indem wir ein Lied singen und das dann bedenken. Nicht selten ist schon auch das Vertrauen, so wie ich es vorher von dieser jungen Frau, die schwanger war, erzählt habe, schon im Mutterleib gestört, aufgrund von Ablehnung, Zurückweisung. Und so ende ich diesen Impuls mit dem Gebet, wo ich Sie einlade, sich einfach einzulassen, sich ruhig hinzusetzen, die Augen zu schließen. Wir wollen wirklich in diese ganz frühe Zeit unserer Kindheit gehen. Herr Jesus Christus, du kennst jeden Einzelnen von uns. Und keiner von uns ist außer Sehen in diese Welt gekommen. Jeder Einzelne von uns, den kennst du, den weißt du mit Namen, den hast du gewollt. Selbst dort, wo Unrecht bei der Zeugung geschehen ist, ist es zwar menschlich nicht erwünscht gewesen, dieses Kind, aber du hast es dort hineingewollt. Herr, oft verstehen wir diese Gründe nicht. Und doch schenkst du auch in Sünde hinein Leben. Und so vertrauen wir dir jetzt unser eigenes Leben an. Ich vertraue dir den Zeugungsakt meiner Eltern an. Wenn ich jetzt in Ich-Form spreche, ist jeder eingeladen, in sich selber mit diese Worte oder diese Gedanken zu sagen. Dort, wo sie hängen bleiben und weiterdenken und beten, dürfen sie das ruhig, sollen sie auch ruhig. Und dort, wo sie mitgehen, ist es einfach gut, so dieses hindurchströmen zu lassen. Jesus, du warst bei der Zeugung meiner Eltern dabei, wie sie mich gezeugt haben. Und du hast dein Ja gesprochen. Du hast deine ganze Sehnsucht nach mir in diesen Zeugungsakt hineingelegt. Du wolltest, dass ich in diese Welt komme, aber nicht so sehr darum, dass ich in dieser Welt bin, sondern du willst, dass ich zu dir gelange, dass ich mit dir ganz eins werde, dass du mit mir das ewige Leben verbringen kannst, dass du, wie wir es heute in der Messe gesagt haben, als Bräutigam mich, deine Braut, über die Schwelle hinein ins Vaterhaus tragen kannst. Jesus, und so bringe ich dir diese Zeit, wo meine Mutter es noch nicht gemerkt hat, dass ich da bin und vielleicht Dinge geschehen sind, die sich auf mich ausgewirkt haben. Ich bringe dir auch diese Erfahrung, wo meine Mutter zum ersten Mal gemerkt hat, dass sie ein Kind unter ihrem Herzen trug. Vielleicht voller Freude, weil ich lange ersehnt war und es ein Glück und ein Jubel in dieser Familie gab, hurra, ein neues Leben. Uns ist ein Kind geschenkt. Aber vielleicht ist es auch zuerst ein Schreck gewesen, ein Entsetzen, weil es zur falschen Zeit kam, weil der Vater vielleicht der Falsche war. Vielleicht, weil die Situation so ungeschickt jetzt ist vor der Prüfung, in dieser Zeit, wo es noch keine Wohnung gab, was auch immer. Herr, und so bringen wir dir diese Erfahrung des Schrecks und des zuersten Zurückweisens und Nein, das, was in uns passiert sein konnte und sich geprägt hat, dass die erste Reaktion der Eltern ein Nein war oder diese Streitereien, warum hast du nicht aufgepasst? Herr, und so bitte ich dich, dass dein Ja jetzt auch in meiner Seele, die es aufgenommen hat und nicht deuten konnte, dass dein Ja stärker wird, dass du hinein dein Ja sprichst, wo diese Neins und diese Ablehnung haben sein können. Herr, ich danke dir, dass dein Ja das ist, was mich am Leben hält. Dass jeder Atem, jeder Herzschlag, der in dieser Zeit war, ein Zeichen ist, dass du sagst, ja, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Herr, und so bringen wir dir alle Situationen, die durch diese Erfahrung geprägt sind. Diese vielerlei Erfahrungen, wo die ich deute, da ist jemand gegen mich, der lehnt mich ab. Herr, und ich bitte dich durch dein kostbares Blut, dein Liebessaft, so könnten wir auch sagen, deine Hingabe, dass du dorthin strömst und diese Ursituationen, diese Urablehnung, dieses urmangelnde Nicht-Vertrauen-Können auf die Eltern, die doch sich mich in ihrem Mutterschoß, in ihrem Miteinander gezeugt haben. Herr, wandle dieses, damit dein Ja das ist, was mich prägt. Und dass, wenn ich heute entdecke, dass ich mich abgelehnt fühle, ich mir sage als Großer, du brauchst dich nicht zu fürchten, Gott hat dich erwählt. Auch wenn diese Menschen dich jetzt nicht anschauen, vielleicht nicht beachten, aber Gott beachtet mich. Danke, Jesus, dass du mich wirklich so beachtest, dass du bei mir bist. Und so bringen wir dir die ganze Schwangerschaft, auch die Schreckenssituationen, die vielleicht emotional meine Mutter erlebt hat, weil jemand gestorben ist, weil ein Entsetzen passiert ist. All diese Prägungen der Schwangerschaft legen wir dir jetzt hin, um mit Maria in die Schwangerschaft mit dir sie hineinzulegen. Dass wir uns gleichsam unsere Schwangerschaft mit deiner Schwangerschaft verbinden und all das, was durch Mangel und vermeintlichen Mangel von den Eltern aufgeprägt ist in mich, dass das Maria als meine Mutter, die mich unter dem Kreuz geboren hat, dass sie das ergänzt und dass das alles ausgefüllt wird. Herr, und dann bringen wir dir noch die Geburt, dieser Kampf ums Leben, dieses hinausgepresst werden, dieses notwendige Kampfgetöse, dieses Erleben, sich selber durchzukämpfen und auch vertrieben zu werden aus dem, was einem angestammt ist. Aber es ist nicht dieses Vertriebenwerden, du hast hier keinen Platz mehr, sondern dieses Hinausgepresstwerden bedeutet die Erfahrung, dass unser ganzes Leben ein Hinauspressen ins Leben des ewigen Lebens ist. Dass alles, was an Wehen, an Schmerz geschieht, letztendlich mir dienlich sein soll, damit ich das ewige Leben bekommen kann. Herr, so bringen wir dir die ganze Schwangerschaft von der Zeugung bis zur Geburt und einschließlich der Geburt. Dass all das, was an Prägungen da sind, die mich hindern am Leben, du es wandelst. Und dass ich somit entdecke, dass all das mir eine Hilfe ist, um bei dir zu landen im ewigen Leben. Dafür danken wir dir und bitten dich, dass du uns heilst mit deiner Liebeskraft, denn du hast uns als dein Abbild geschaffen und du rufst, mein bist du, mein geliebtes Kind. So schenk uns den Mut, dass wir heute an diesem Tag immer wieder sagen können, ich bin ein geliebtes Kind, ich bin dein geliebtes Kind. Das schenkt uns Mut und Kraft und das hilft uns auf dem Weg der Fülle. Amen.
Liebe Hörer, so weiter. Erster Vortrag unserer Radioexerzitien in dieser Woche, der Weg zum Leben in Fülle. Unser Exerzitienleiter in dieser Woche ist Pater Hubertus Freiberg, der geistliche Leiter im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch, aus dem wir übertragen.